Ich denke, in unserer heutigen Welt und insbesondere in den USA gibt es eine innere Verzweiflung, die die Menschen haben. Viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, diesen inneren Durst zu stillen, dieses innere Verlangen zu befriedigen, mit dem wir alle auf die Welt kommen. Dieses Bedürfnis ist in jedem Mann und jeder Frau vorhanden. Ich glaube, je älter wir werden, desto tiefer wird dieser innere Abgrund, der nur durch Gottes Heiligen Geist gefüllt werden kann. Aber so viele in unserer Zeit schauen auf alles andere und verfallen oft in eine Art Nihilismus, in dem nichts wichtig ist. Oder die Menschen brauchen eine Art Institution, sodass sie seltsamerweise der Politik oder irgendetwas Gutem die Fähigkeit zuschreiben, dieses Verlangen auszufüllen, aber das tut es nicht. Die Menschen hier in Irvine, einer wunderbaren Stadt, haben erstaunliche Karrieren und Errungenschaften. Aber so oft kommen die Menschen jeden Abend nach Hause und überlegen, ihren Arbeitsplatz zu kündigen. Denn irgendwas stimmt nicht, obwohl sie den Gipfel des Erfolgs erreicht haben. Dies ist keine moderne Frage und es gibt auch keine moderne Antwort darauf. Das ist ein uraltes Problem mit einer uralten Antwort. Es wird schon lange darüber geschrieben und viele berühmte Leute haben diese Frage beantwortet, aber mir gefällt die Antwort von Pascal. Blaise Pascal war ein berühmter Mathematiker. Wenn Sie Naturwissenschaften studieren, haben Sie wahrscheinlich einige seiner Gleichungen und andere Dinge gelernt. Aber auch in der Theologie war er wichtig, denn er schrieb ein Werk mit dem Titel Pensée. Das ist ein theologisches Werk und aus diesem ist das Zitat berühmt, dass es in jedem Mensch ein gottgeformtes Vakuum oder ein gottförmiges Loch gibt. Vakuum bedeutet, dass es gefüllt werden muss und es macht ein Sauggeräusch. Dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht in uns zieht alles zu sich, was es kann, denn das Vakuum muss mit etwas gefüllt werden. Aber es ist von Gott geschaffen, es wird also mit anderen Dingen gefüllt. Aber wenn diese Dinge nicht Gott sind, verdirbt es. Wenn wir dieses Loch mit etwas füllen, das nicht Gott ist, selbst wenn es wirklich gut ist, kann es uns und anderen schaden. Es ist von Gott geschaffen. Aber wenn wir dieses Loch füllen, dann ist alles andere gesegnet. Pascal hat Folgendes gesagt. Ich weiß, dass Sie das schon mal gehört haben, aber es lohnt sich, es zu wiederholen, weil man es leicht vergisst. Wenn Sie auf dem Weg zu einer erfolgreichen Karriere sind, oder wenn Sie zwanghaft immer nach Ihrem Telefon, dem Fernseher, dem Essen oder einer Substanz greifen, oder wenn Sie denken, dass es eine romantische Beziehung gibt, die dieses Loch füllen wird, dann wird es das nicht. Es gibt nur eine Person, und nur diese eine Person kann diese Lücke füllen, und das ist Jesus. Augustinus hat etwas Ähnliches gesagt. Augustinus von Hippo ist einer der berühmtesten und wahrscheinlich wichtigsten Theologen des Christentums, abgesehen von dem Apostel Paulus. Augustinus stammte aus Afrika. Er war schwarz. Er sagte bekanntlich: Unsere Herzen sind unruhig, bis sie in ihm Ruhe finden. Wissen Sie, es ist interessant, dass diese beiden berühmten Zitate, die diese uralte Frage beantworten, obwohl sie 2000 Jahre auseinanderliegen, eine sehr ähnliche Geschichte haben. Sowohl Blaise Pascal als auch Augustinus kamen durch Nachdenken zum Glauben, durch eine geistige Übung. Blaise Pascals Überlegungen sind als Pascalsche Wette bekannt. Ich glaube, dass es eigentlich eine schlechte Argumentation, eine schlechte Logik ist, aber Gott kann auch schlechte Logik benutzen. Es hat funktioniert. Pascal sagte im Grunde, dass das Risiko darin besteht, nicht an Gott zu glauben. Denn wenn man an Gott glaubt und sich irrt, passiert einem nichts. Aber wenn man nicht an Gott glaubt und sich irrt, dann passiert einem Schlimmes. So in etwa hat er darüber gedacht. Für beide, sowohl für Augustinus als auch für Pascal, stand am Anfang ihrer Reise zum Glauben die Erkenntnis, dass sie durch Denken zu Gott gekommen waren und dass das nicht ausreichte. Beide hatten eine Art zweite Bekehrung. Ich glaube, Augustinus hat das so genannt. Eine Bekehrung des Herzens, bei der alles Denken der Welt das Problem nicht löst. Erst als sie eine echte Gemeinschaft oder wie wir heute sagen würden, eine echte Beziehung zu Gott hatten, war das Problem gelöst. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass so viele Gläubige ständig vom Baum der Erkenntnis essen, aber nie vom Baum des Lebens. Und der wartet und blüht in seiner ganzen Pracht. Das Fest des Himmels liegt vor uns und wir als hungernde Menschen fragen uns, Herr, wann bringst du Essen? Aber es ist da. Mit einem leeren Stuhl vor uns ausgebreitet, Ströme von lebendigem Wasser, um unseren Durst zu stillen. Und doch schauen wir auf so viele andere Dinge. Liebe Freunde, Sie brauchen nicht länger zu warten. Heute können Sie vom Baum des Lebens essen. Sie können im Geist leben. Sie können von Gottes Kraft und von Gottes Leben erfüllt sein. Ich habe mich bei der Auferstehungsgeschichte immer gefragt, warum Jesus, als der zweifelnde Thomas ihn schließlich sieht und sagt, mein Herr und mein Gott, warum Jesus dann sagt, selig sind die, die glauben, ohne zu sehen. Das ergibt nicht viel Sinn. Übrigens mag ich Thomas und ich mag es nicht, dass man ihn den zweifelnden Thomas nennt. Er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Die anderen Jünger haben auch deswegen geglaubt, weil sie etwas gesehen haben. Ich bin mir sicher, dass Thomas nur zufällig unterwegs war, um etwas Wichtiges zu erledigen. Als Jesus sagt, ich gehe nach Jerusalem, sagten alle Apostel, nein, Herr, geh nicht dorthin, sie werden dich töten. Thomas sagt, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Er hatte also ein großes, mutiges Herz. Aber als Thomas schließlich sieht und glaubt, sagt Jesus, selig sind die, die glauben, ohne zu sehen. Was bedeutet das? Ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung sagen, was genau er meint. Ich selbst habe geglaubt, weil ich zuvor gesehen habe. Ich habe Ihnen ja von unseren Erfahrungen erzählt, die wir auf Missionsreisen gemacht haben und von Dingen, die wir in dieser Kirche gesehen und erlebt haben, von echten Wundern. Sogar ich selbst wurde irgendwie geheilt. Nicht nur irgendwie, ich wurde tatsächlich über Nacht von Taubheit auf dem linken Ohr geheilt. Das war seltsam. Meine Schwiegermutter hat für mich gebetet. Es gibt aber etwas dazu zu sagen, wenn man sich auf Wunder verlässt, um an Gott zu glauben. Mit der Zeit denkt man nämlich, war das wirklich so? War ich wirklich taub? Ist das wirklich passiert? War es wirklich so? Ist das wirklich so abgelaufen? Es ist komisch, wie sich Erinnerungen im Laufe der Jahre verändern und man ins Fragen kommt. Wenn Sie Gott persönlich kennen, wenn Sie jeden Morgen und jeden Abend mit ihm leben, wenn Sie jeden Tag mit ihm reden und seine Stimme hören, dann brauchen Sie keine Wunder. Deshalb ist es eine zerrüttete, ehebrecherische und verdorbene Generation, die nach einem Zeichen fragt. Das ist ein Volk, das Gott nicht kennt. Sie kennen Gott nicht, also müssen Sie ein Zeichen sehen. Aber wenn man behauptet, Gott zu kennen und nach einem Zeichen fragt, wie kann man dann Gott kennen? Wenn ich meiner Frau am Tisch gegenüber sitze und frage, bist du wirklich meine Frau? Dann würde sie sagen, du bist ein kaputter und ehebrecherischer Ehemann. Ich bin hier und ich esse mit dir zu Abend. Wenn wir also in einer tiefen Beziehung zu Gott stehen, bitten wir nicht um Wunder. Wunder sind dazu da, Menschen zu helfen, weil sie krank sind. Gott baut sein Reich so, wie er es versprochen hat. Er heilt Kranke, er weckt Tote zum Leben, er weckt neue Knochen zum Leben. Er bringt Menschen zur Umkehr. Wir brauchen kein Zeichen dafür. Wir wissen, dass es Gottes gute Heilungen sind. Einfach so, wie es ist, schlicht und einfach. Heute möchte ich sagen, leben Sie im Geist Gottes. Trinken Sie von den Strömen des lebendigen Wassers. Hören Sie auf, sich zu fragen, was Sie als nächstes glücklich machen wird. Sie sollen wissen, dass es nur eine Sache gibt, die, egal was in meinem Leben passiert, mir Freude bringt und ein Lächeln auf mein Gesicht zaubert, wenn die Dinge nicht so gut laufen. Und das ist Jesus, der allmächtige Gott, der in meinen Knochen lebt. Er atmet in meiner Lunge. Er arbeitet in meinen Händen und Füßen. Er sieht durch meine Augen. Und was vielleicht am wichtigsten ist, er spricht durch meinen Mund. Laufen Sie zu Jesus. Wenn Sie durstig sind, gibt es nur einen Ort, an dem Sie ein Getränk finden, von dem Sie nie wieder durstig sein werden. Vielleicht sagen Sie sich, Bobby, verrate uns, wo wir dieses Getränk bekommen können. Nein, es ist nicht in der Bar am Ende der Straße, sondern aus dem Fluss des lebendigen Wassers, das in diesem Gebäude und in deinem Haus ausgegossen wird für alle, die glauben und frei trinken wollen. Sie sind der Tempel Gottes. Und das sollten wir niemals verachten. Sie wurden als etwas geschaffen, das das Leben Gottes enthält. Das Leben Gottes selbst. Und wenn sie zu einem Tempel gemacht wurden, aber der Geist das Haus verlassen hat, sind sie nicht länger ein Tempel, sondern ein Grab. Öffnen Sie also Ihr Leben und Ihren Körper für den Heiligen Geist Gottes, damit die Menschen Jesus Christus sehen und spüren, wo immer sie sind. Das sind sie. Das ist es, was ihnen fehlt, wenn sie etwas vermissen. Das ist es, wo die Freude, das Leben und die Leidenschaft herkommen. Sie kommen vom Heiligen Geist. Pfingsten ist ein wichtiges Ereignis. Wir untersuchen heute mehrere Bibelstellen, vor allem aber die Apostelgeschichte Kapitel 2, die Geschichte von Pfingsten. Pfingsten ist eigentlich kein christlicher Feiertag, es ist ein jüdischer Feiertag. Pfingsten ist das griechische Wort für 50 und die griechischen Juden nannten diesen Feiertag deshalb Pfingsten, weil Schavut, der hebräische Feiertag für Pfingsten, das Fest der Wochen ist. Das ist 50 Tage nach dem Passafest. Das ist traditionell das Datum, an dem im hebräischen Jahr die erste reife Weizenernte gefeiert wird. Man feiert Schavut auch heute noch, aber da wird traditionell auch die Übergabe der Tora gefeiert. Gott gab der Überlieferung nach, so glauben die Juden, die Tora an Moses an dem Tag, an dem Gott auch das erste Weizenkorn gab. Der Gedanke dahinter war also, dass das Wort Gottes wie Brot für die Seele ist. Und in der Tat steht in der Tora, dass der Mensch nicht vom Brot alleine leben kann. Es wurde von Gott gesprochen, als Mose das Gesetz gegeben wurde. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist interessant. Wir kommen gleich darauf zurück. Aber Schavuot oder Pfingsten feiert die Übergabe der Tora und vor allem den ersten Weizen. Ich glaube, ich muss das mal nachschlagen, aber ich glaube, dass Pfingsten oder Schavuot der einzige jüdische Feiertag ist, der auf einen Sonntag und nicht auf einen Sabbat fällt. Zur Zeit von Jesus war es ein Tempelfest und Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Juden aus der ganzen Welt kamen zum Tempel, um Schavuot zu feiern. Das um 9 Uhr morgens begann. Ich halte hier mal für eine Minute an. Versuchen Sie, sich in einen Juden aus dem ersten Jahrhundert hineinzuversetzen. Dieser Tempel war in Ihren Augen, und das war er auch, ein wundervoller Ort. Man nannte ihn nie Tempel, man nannte ihn das Haus. Sagen Sie alle das Haus. Das Wort im Hebräischen war Bayit, Bayit, das Haus Gottes. Und über den kleinen Raum in der Mitte konnte man zu den Kindern sagen, wenn wir in der Klemme stecken, lasst uns zu Gott gehen. Wir wissen, wo er ist. Er ist in Jerusalem, in seinem Haus, dem Tempel. Er ist dort. Er ist dort im Allerheiligsten, hinter diesen wunderschönen Türen. Dort ist er. Und wenn wir laut genug schreien, wird er uns vielleicht hören. Dorthin können wir gehen. Die Idee war, dass Gott buchstäblich da ist, dass er wirklich anwesend ist. So wie, okay, lass uns in den Himmel gehen und ganz schnell mit Gott reden und zurückkommen. So ähnlich war das für die Menschen. Und hier geschahen viele Wunder. Wenn man in der Klemme steckte, konnte man sagen, lasst uns zum Tempel gehen. Ich brauche Sühne für meine Sünde. Ich brauche Hilfe bei meinem Problem. Ich muss jemandem Bedürftigen etwas geben. Oder ich brauche Hoffnung, Ermutigung oder Gebet. Lasst uns in Gottes Haus gehen und uns dort versammeln. Im jüdischen Denken hat Gott also buchstäblich eine Adresse. Jerusalemer Straße 777, Jerusalem. Wir wissen, dass man dort hingehen kann und Gott findet. Dort fand übrigens auch das christliche Pfingstfest statt. Wenn Sie mit Kirche aufgewachsen sind, hören Sie jetzt vielleicht ein kleines Ping, einen kleinen Gong. Moment mal, Pastor Bobby, ich glaube nicht, dass es das ist. War das nicht im Obergemach? Falls Sie also nicht wissen, wovon wir sprechen, Pfingsten ist ein christliches Fest, an dem die Gabe des Heiligen Geistes durch das Wunder des Sprachengebets gefeiert wird. Traditionell wird gelehrt, dass diese Gabe im sogenannten Obergemach gegeben wurde, das im ersten Kapitel der Apostelgeschichte erwähnt wird, wo die Jünger zusammenkamen. Dort wurde der Ersatz für Judas Iskariot ausgewählt und oft glauben die Leute, dass das Pfingstwunder dort geschah, aber das stimmt nicht. Es geschah tatsächlich im Tempel. Man kann es in der Bibel ganz klar sehen und die Wissenschaft unterstützt das. Einige Dinge, die Sie sich dazu ansehen können, sind zum Beispiel der Anfang von Kapitel 2, wo es heißt, und das Haus oder manchmal auch, und das ganze Haus. Was bedeutet das? Wir lesen bei Haus das Obergemach, aber für die Juden ist das Haus der Tempel, oder? Wenn es das Haus von jemand anderem gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich dabei gesagt, wessen Haus es war. Aber sie sagen, das Haus. Und das heißt auch, und die Menge. Es war eine Menschenmenge, die sich um sie herum bildete. Wie soll sich eine riesige Menge von Menschen auf Johannes Dachboden bilden oder wo auch immer sie sich vermutlich getroffen haben? Das würde nicht funktionieren. Am Ende von Apostelgeschichte 2 heißt es, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen, was ein Link ist, der besagt, dass sie sich die ganze Zeit über im Tempel getroffen haben. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich interessiert. Für die meisten Menschen ist es vielleicht nicht so wichtig, aber für mich ist es wichtig. Denn wenn man bedenkt, dass Pfingsten tatsächlich im Tempel stattfand und nicht in einem Obergemach, und es heißt, dass das ganze Haus vom Geist Gottes erfüllt war, dann gibt das der Geschichte ein bisschen mehr Leben und Bedeutung. Zunächst einmal ergibt es Sinn, dass die Jünger am Schavuot im Tempel waren, denn Schavuot ist ein Feiertag, der im Tempel stattfand. Dorthin gingen alle guten Juden. Und man sieht am Anfang der Apostelgeschichte, dass sie sich weiterhin immer wieder im Tempel getroffen haben. Und es gibt eine Bibelstelle, hören Sie sich das an, genauer. Es gibt 4 Bibelstellen. Stellen Sie sich den Tempel voller Menschen vor. Die Bibel sagt um 9 Uhr morgens. Es gibt einen Grund dafür, warum das 9 Uhr morgens erwähnt wird. Um 9 Uhr morgens gab es im Tempel die Schriftlesung zum Schavuot. Um 9 Uhr morgens stand ein Priester auf und las 4 Bibelstellen vor. Eine der Stellen, die er vorliest, stammt aus dem Buch Hesekiel. Ich lese sie Ihnen kurz vor. Okay, das war um 9 Uhr morgens im Tempel. Er las aus Hesekiel aus dem Alten Testament. Ich sah von Norden einen Sturm heranbrausen, der eine große Wolke vor sich hertrieb. Blitze schossen aus ihr hervor. Und ein heller Glanz umgab sie. Dann hob der Geist Gottes mich empor, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme. Dann hob der Geist Gottes mich empor, und der Vorhof erstrahlte in seinem Licht. Ich möchte kurz anhalten und sagen, dass das um 9 Uhr morgens im Tempelhof gelesen wurde. Und genau in diesem Moment. Ich hoffe, dass es während dieser Bibelstelle war. Es scheint jedenfalls so, als müsste es so gewesen sein. Erfüllt der Heilige Geist real den Tempel? Nicht dort, wo das Allerheiligste ist, sondern dort, wo die Jünger Jesu in den Tempelhöfen sind. Er erfüllt sie mit Kraft und Feuer und sie beginnen in den Sprachen all der Pilger zu sprechen, die den Tempel zu diesem hohen Feiertag besuchen. Pilger aus Ägypten und von der arabischen Halbinsel oder aus dem Norden, irgendwo in Kleinasien. Alle sind hergekommen und hören, wie das Evangelium in der Sprache aus dem winzigen Dorf gepredigt wird, aus dem sie stammen und in dem nur etwa 300 Menschen diese Sprache beherrschen. Das ist eine erstaunliche Geschichte. Das ist die Erfüllung von Gottes Verheißung. An dem Tag, an dem normalerweise die Übergabe des Gesetzes gefeiert wird, wird für Christen der Tag der Gabe des Geistes. Hier ist eine weitere Verbindung zu diesem Tag. In der sehr schwer zu lesenden modernisierten Tora, als Gott Moses auf dem Berg Sinai das Gesetz gibt, erinnern Sie sich, was das Volk tut, weil er zu lange braucht? Sie machen sich ein goldenes Kalb und fangen an, es anzubeten, und sie sagen, das ist der Gott Baal, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, nicht Yahweh. Als Mose herunterkommt, zieht er eine klare Grenze. Es heißt, seid ihr auf meiner Seite oder seid ihr auf der Seite von Baal? Und über alle, die sagen, wir gehören zu Baal, sagt Mose zu den Leviten, legt eure Schwerter an und geht und tötet sie. Erinnern Sie sich, wie viele Menschen an diesem Tag starben? Sind hier irgendwelche Bibelfreaks? Die Zahl war 3000. 3000 wurden getötet. An Schavuot, Dem Tag, an dem die Übergabe des Gesetzes gefeiert wurde, gibt Gott seinen Geist und ein großes Wunder geschieht. Am Tag der Ernte vertrauen Tausende von Menschen auf Jesus Christus als ihren Herrn und Retter. Erinnern Sie sich, wie vielen Menschen an diesem Tag das Leben geschenkt wurde? Wie viele sind zum Glauben gekommen? Möchte jemand von den Bibelfreaks einen Versuch wagen? 3000. Das Gesetz bringt Tod und Gericht. Der Geist bringt Leben. Leben. Gott erfüllte an jenem Tag die Absicht des Gesetzes mit dem Leben des Geistes, indem er den Willen im Menschen umwandelte. Sie brauchen kein Gesetz mehr. Sie lieben, was gut ist und hassen, was böse ist. Sie wurden wie Jesus durch sein Kreuz, seine Auferstehung und durch die Erfüllung mit seinem Geist. Schließlich der letzte coole Link in dieser Geschichte. Das ist auch ein Link zu Babel, dem Turmbau zu Babel. Als Gott eine Art Neuanfang machen wollte, weil die Schöpfung so böse geworden war. Nach der Sintflut werden Noahs Kinder, seine Nachkommen und Generationen wieder zu bösen Menschen. Sie fingen an, für sich selbst in Babylon einen Turm zu bauen, und es heißt, dass in dem Land alle eine Sprache sprachen. Weil sie alle eine Sprache hatten, konnten sie sich auf so großartige Weise mobilisieren. Die Menschen sind wie besessen von dieser Geschichte. Es gibt so viele andere lustige Dinge, über die man bei dieser Geschichte sprechen kann. Aber das Erstaunlichste, was in der Bibel über diese uralte Geschichte gesagt wird, ist, dass Gott sagt, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Jesus wiederholt diesen Satz, erinnern Sie sich? Für die, die glauben, wird nichts unmöglich sein. Derselbe Satz also, und indem er die Sprache gibt, kehrt Gott die Geschichte um. Anstatt sie alle in verschiedene Sprachen aufzuteilen und sie zu trennen, bringt er sie alle unter der Sprache des Himmels zusammen. Das ist ein Zeichen dafür, dass ihnen nun, da sie von Gottes Geist erfüllt sind, nichts mehr unmöglich sein wird. Nichts ist für sie unmöglich, wenn sie vom Geist Gottes erfüllt sind. Nichts ist unmöglich für diejenigen, die an Jesus glauben und ihm vertrauen. An diesem Tag, als der Heilige Geist die Christen erfüllte, bekam der Tempel eine neue Adresse. Sie ist jetzt nicht mehr Jerusalemer Straße 777, sondern sie sind es. Und so wie eine jüdische Familie auf den Tempel schaute und sagte, wow, dort wohnt Gott. So kann ich sie ansehen und sagen, wow, dort wohnt Gott. Er ist in der Person, die an den gekreuzigten und auferstandenen Christus glaubt. Als sie getauft worden sind und Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben, haben sie einen Bund geschlossen, dass er für immer in ihnen leben wird. Aber sie haben sich in gewisser Weise auch dazu verpflichtet, zu verstehen, dass es nicht gut ist, wenn der Geist diesen Ort verlässt. Wenn ein Tempel den Geist verliert, ist er nicht länger ein Tempel. Er wird zu einem Grab, ein Sarkophag, ein Mausoleum, eine Gruft. Es ist ein schönes Gebäude. Von außen sieht es toll aus, aber drinnen ist es tot und kalt. Vielleicht sagen Sie, ich bin Christ, von außen sehe ich gut aus, aber innen fühle ich mich tot. Liebe Freunde, essen Sie vom Baum des Lebens, er hat gerade Saison. Wenn hier in Kalifornien Erdbeeren-Saison haben, kauft man Erdbeeren. Sie sind fantastisch und sie sind billig. Der Baum des Lebens ist gratis für jeden, der von ihm essen möchte. Sie werden ihn in nichts anderem finden. Wenn Sie ein Tempel sind, brauchen Sie den Geist Gottes. Sie brauchen den Geist in sich. Treten Sie also mutig vor den Thron Gottes. Wenn Sie noch kein Christ sind, kehren Sie um. Treffen Sie heute eine Entscheidung. Warum sollten Sie das nicht tun? Entscheiden Sie sich noch heute, Ihr Leben Gott anzuvertrauen. Sie werden nie wieder derselbe sein. Ich hatte einmal einen Freund, der fragte mich, was es bedeute, im Geist zu leben oder den Geist zu haben. Nun, so vieles davon. Wenn Sie sich leer und vielleicht erschöpft fühlen, verstehe ich das. Das Leben ist hart. Wir erleben Enttäuschungen und Herausforderungen, Verrat und Pech, gesundheitliche Probleme, Geldprobleme, Dinge, die wir nicht geplant haben. Dinge, auf die wir auf keinen Fall vorbereitet sein konnten. Aber wenn man in seinem Leben genug davon hat, dann fühlt man sich manchmal ein bisschen müde. Einige von ihnen haben sogar Kinder, auch das ist schwer. Im Leben spürt man den Geist im Inneren nicht immer. Bei Gott geht es nicht um Gefühle, aber manchmal hätte man wirklich gerne ein schönes Gefühl. Auf die Frage meines Freundes hat Gott mir eine Antwort geschenkt. Wenn man getauft ist, ist es so, als ob Gott eine Zündflamme in einem ansteckt. Sie wissen, was eine Zündflamme ist. Sie ist in Ihrem Kamin oder einige haben sie in Ihrem Ofen. Es ist ein kleines, blaues, fast unsichtbares Licht. Man braucht fast eine Lampe, um das Licht zu sehen. Man braucht fast eine Taschenlampe, um sie zu finden. Eine kleine, blaue Flamme, die hoffentlich nie ausgeht. Das ist auch nicht vorgesehen. In diesem Vergleich tut sie das nicht, okay? Sie geht nie aus, sie ist immer da. Sie gibt fast kein Licht ab, sie gibt auch keine Wärme ab, aber sie ist immer da. Alles, worauf sie wartet, ist, dass man das Gas aufdreht. Die Flamme ist da, Sie müssen nur das Gas aufdrehen. Wenn Sie keine Zündflamme haben und das Gas aufdrehen, passiert nichts. Es spielt keine Rolle, wie viel Gas Sie haben. Aber diese kleine Zündflamme ändert alles. Sie drehen das Gas auf, Sie essen vom Baum, Sie trinken aus dem Fluss. Das ist so, als würde man ein Glas Schokomilch machen. Haben Sie schon mal Schokomilch gemacht? Sie machen sich ein bisschen Schokomilch und plötzlich stellen Sie fest, dass Sie vergessen haben, die Mülltonnen rauszubringen. Die Müllabfuhr kommt schon und Sie stellen Ihr Glas Milch in den Kühlschrank und bringen die Tonnen raus. Sie kommen zurück, öffnen den Kühlschrank und denken sich, was ist mit meinem Kakao passiert? Die Schokolade ist unten, die Milch oben, kein Problem. Einfach umrühren. Einfach umrühren, Baby. Rühren Sie Ihren Glauben um, schütteln Sie ihn auf. Sehen Sie den Hunger und die Unersättlichkeit, die Sie im Leben spüren, als etwas Gutes an. Es ist eine Sache, die Sie zu Gott zieht. Sie denken vielleicht, dass es eine Sache sei, die Sie dazu bringt, zu all den anderen zwanghaften Verhaltensweisen zurückzukehren, die Ihr Leben durcheinander bringen. Zu der Beziehung zurückzukehren, die einen kaputt gemacht hat, oder zu dem Arbeitsplatz, den man hasst oder von dem man weiß, dass man ihn nicht ausüben sollte, oder zu irgendeiner Droge oder Unterhaltung, was immer. Sie spüren, wie es Sie zurückzieht. Das ist der Hunger nach Gott. Ich habe gelernt, ein Mensch zu werden, der, um ehrlich zu sein, gerne hungrig ist. Das ist komisch. In einem Gespräch über Disziplin habe ich einmal gesagt, ich glaube, ich bin ein Mensch geworden, der die Gabe hat, nicht neutral sein zu können. Ich mag es, entweder hungrig zu sein oder satt. Ich habe diese Erfahrung gemacht, das wurde mir klar, als ich auf dem College war. Seien wir mal ehrlich, wir alle mögen Whirlpools. Wir sind uns vielleicht nicht immer über Theologie einig, aber das ist die eine Sache, bei der die ganze Kirche zusammenkommen kann. Ein heißer Whirlpool oder ein schönes Bad. Ich erinnere mich, dass ich einmal den ganzen Tag im Schnee verbracht habe, um irgendwelche Dinge zu tun. Und wenn man dann nach Hause kommt, ist es egal, man friert einfach nur bis auf die Knochen. Es gibt nur wenig auf der Welt, das sich besser anfühlt, als den ganzen Tag im Schnee zu sein und dann in einen heißen Whirlpool zu steigen. Können wir uns darauf einigen, dass sich Whirlpools besser anfühlen, wenn einem kalt ist? Essen schmeckt besser, wenn man hungrig ist. Schlaf fühlt sich besser an, wenn man müde ist. Urlaub fühlt sich besser an, wenn man hart gearbeitet hat. Der Hunger, den Sie im Leben spüren, ist ein Hunger, der Sie zu etwas Besserem zieht. Essen Sie also vom Baum des Lebens oder bleiben Sie hungrig. Aber essen Sie von Jesus und lernen Sie zu erkennen, dass der Hunger, den Gott in Sie hineingelegt hat, Sie zu etwas Besserem zieht. Als letztes schließlich denken Sie daran, dass ausgerechnet Sie, symbolisch und buchstäblich, ein Tempel sind. Das Haus des Heiligen Geistes, das sind Sie. Sie sind dieses Haus. Der Heilige Geist wohnt in Ihnen. Ich habe bei Christen, vor allem bei älteren Christen, gesehen, dass etwas passiert, wenn ein älterer Mensch lange genug im Geist verweilt, so dass es ganz offensichtlich ist, dass das Leben Gottes in ihm und um ihn herum ist. Solche Leute ziehen ganz natürlich andere Menschen an. Es gibt viele Menschen in der Kirche, bei denen das so ist. Vielleicht denken Sie gerade an jemanden, bei dem das so ist. Vielleicht sind Sie dieser Mensch. Ich möchte Sie damit ermutigen, dass ein Teil der Belohnung dafür, im Geist zu bleiben, niemals von der Seite von Jesus zu weichen und zu verstehen, dass der Hunger zum Mahl des Herrn zum Baum des Lebens und zum Fluss des Lebens zieht, darin besteht, dass eines Tages Menschen auftauchen werden, die Gott nicht kennen. Sie werden auf die Weise sehen, wie ein Jude im ersten Jahrhundert den Tempel in Jerusalem gesehen hätte. Wenn Sie eine schwere Zeit durchmachen und Hoffnung, Liebe oder Ermutigung brauchen, werden Sie sagen, es gibt einen Ort, an den ich gehen kann. Es gibt einen Ort, an den ich gehen kann, an dem ich Gott finden kann. Und wissen Sie, woran die Menschen dabei denken werden? Sie werden dabei an Sie denken. Beten wir alle, dass die Erfüllung von Gottes Verheißung, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sein werden, in uns wahr wird. Gott weiß, dass unsere verletzte Welt jemanden wie Sie braucht, der vom Geist erfüllt ist, und das sind Sie. Vater, wir bitten dich im Namen von Jesus, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, der den Menschen um uns herum eine Fülle von Liebe, Freude, Frieden, Geduld und alle möglichen guten Dinge schenkt, die in einer verletzten, hungrigen und durstigen Welt zur Verfügung gestellt werden. Bei allem, was in dieser Welt vor sich geht, Vater, wissen wir, dass du die ganze Welt in deinen Händen hältst. Wir müssen uns heute keine Sorgen machen. Herr, hilf uns, unseren Nächsten zu lieben. Das ist alles, was du von uns verlangst. Und dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft zu lieben. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.